HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
America, how can we believe it after what we've been through?
Hello, Americans of the radio audience.
Es ist eine der traurigsten Wochen der letzten 100 Jahre für die Menschheit. Amerika muss sich aus dem Krieg heraushalten.
All right, my fellow Americans. I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
America. From Lincoln, Nebraska, we bring you now an address by Senator Joseph R. McCarthy.
The communists, the deluded liberals.
Die Kommunisten, die irre geleiteten Liberalen.
I did not have sexual relations with that woman.
The orders ended early on the morning of June 17th when police arrested 5 men in the Watergate.
America. Today we've had a national tragedy.
Oh my God, I don't believe it!
Just 2 hours ago.
Vor 2 Stunden haben alliierte Kräfte begonnen, Ziele im Irak und in Kuwait anzugreifen.
We will not fail.
Yes, we can. Yes, we can.
Make America great again, greater than ever before.
That work is not to make America great again. America never stopped being great.
Diese beiden, Trump und Clinton, haben uns in letzter Zeit mehr als genug erzählt von einem Amerika, das wieder groß werden solle oder nie aufgehört habe, groß zu sein. Sie haben uns das Blaue vom Himmel oder die Sterne vom Banner herunter erzählt. Doch dieser Worte sind genug gewechselt. Und bevor wir ab morgen endlich Taten sehen, welche auch immer, wollen wir uns das Auf und Ab der Weltmacht USA von denen erzählen lassen, die wirklich etwas vom Erzählen verstehen. Denn die Literatur ist doch das wahre Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und in der amerikanischen Literatur spiegelt sich auch die politische Geschichte der Vereinigten Staaten wider. Die Geschichte einer Weltmacht, die in den letzten 100 Jahren immer wieder um ihre Größe gerungen hat. Nicht zuletzt mit sich selbst. Aufstieg und Krise einer Weltmacht. Amerika erzählt. So heißt heute Abend, parallel zur Präsidentschaftswahl in den USA, der Tag in HR2 Kultur. Denn was Amerika erzählt und von sich erzählen lässt, das füllt nicht nur Geschichtsbücher, sondern auch unzählige Bücher mit Geschichten. Dickere und dichtere Bücher, als es unser Dichter Goethe damals für möglich gehalten hat, anno 1797, als etwa 20 Jahre nach Gründung der USA die Gedichtsammlung der Xenien erschien und Goethe eines dieser Gedichte den Vereinigten Staaten widmete.
Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, das Alte, hast keine verfallene Schlösser und keine Basalte. Dich stört nicht im Innern zu lebendiger Zeit unnützes Erinnern und vergeblicher Streit. Benutzt die Gegenwart mit Glück, und wenn nun eure Kinder dichten, bewahre sie ein gut Geschick vor Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten.
Dich stört nicht im Innern vergeblicher Streit. Von wegen, das war einmal. Aber ein Teil des Streits, der heute die Vereinigten Staaten spaltet, lässt sich vielleicht durch Erinnern erklären, was dann alles andere als unnütz wäre. Wir werden am Ende dieses Tages noch darauf zurückkommen. Aber bis dahin wollen wir wissen, wie die Dichter der USA während der letzten 100 Jahre ihre jeweilige Gegenwart beschrieben haben, was sie ihren Zeitgenossen mitteilen und ihren Kindern überliefern wollten. Wir haben diesen Zeitraum von 100 Jahren gewählt, weil sich die USA vor ziemlich genau 100 Jahren zum ersten Mal in die Geschicke Europas einschalteten und damit für uns, den alten Kontinent, zum ersten Mal als Weltmacht greifbar wurden. Anfang April 1917 traten die USA in den Ersten Weltkrieg ein, nachdem der demokratische Senator James Hamilton Lewis, ein Parteifreund des damaligen Präsidenten Woodrow Wilson, einen eindringlichen Appell an seine Kollegen gerichtet hatte.
Russian military masters, defiant to the peace-loving people of Germany and unmindful of the friendship of America.
Das preußische Militär nimmt keine Rücksicht auf die friedliebende Bevölkerung Deutschlands und attackiert die Vereinigten Staaten, indem sie deren Handelsschiffe versenkt und Bürger mordet. Und all dies nur deshalb, weil unser Land die Freiheit von Leben und Eigentum propagiert und als Republik existieren will. Lasst uns alle dem Feind mit einer Stimme begegnen, die da ruft: Freiheit oder Tod.
all in one voice meet the foe with a cry, Liberty or death.
Nicht nur am Krieg in Europa wollten sich die USA damals beteiligen, sondern nach dem Krieg auch an der Schaffung einer Nachkriegsordnung, zu der gerade auch der von Präsident Wilson propagierte Völkerbund beitragen sollte. Der wurde dann auch gegründet, aber die USA traten nicht bei, denn der Kongress hatte einem Beitritt nicht zugestimmt, sodass sich die USA außenpolitisch erstmal wieder zurückzogen auf sich selbst und einstweilen zurückkehrten zur Politik des Isolationismus. Professor Johannes Völz, Professor für Amerikastudien, Demokratie und Ästhetik am Institut für England- und Amerikastudien der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben sich denn der Erste Weltkrieg und seine Folgen für die USA in der amerikanischen Literatur der damaligen Nachkriegszeit niedergeschlagen?
Das war eine sehr interessante Entwicklung damals, eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Die amerikanische Literatur ist eigentlich gekennzeichnet von einer großen Bestürzung über das, was aus der westlichen Zivilisation geworden war durch den Ersten Weltkrieg. Und insofern machte dann bald der Begriff der Lost Generation die Runde. Erstaunlicherweise hat dieses Verzweifeln über das Ende der westlichen Zivilisation, so wie man sie kannte, aber dazu geführt, dass die Literatur der 20er Jahre einen Innovationsschub erfuhr.
Welche Art von Verlust, wenn es eben diese verlorene Generation als Begriff gibt, welche Art von Verlust wird da thematisiert? In welcher Hinsicht betrachtet sich diese Generation als verloren?
Also diese Verluste, die hatten in erster Linie damit zu tun, dass die Werte, die man hochhielt, an die man geglaubt hatte, auf einmal nichtig schienen. Im Grunde war die gesamte Kultur des Viktorianismus, in der diese Schriftsteller ja alle ihre Bildung noch erfahren hatten, größtenteils, diese Kultur war total desavouiert durch die unglaubliche Zerstörung des Ersten Weltkrieges. Und noch dazu kam, dass die Gegenwartskultur der USA, aber auch die europäische Gegenwartskultur als unglaublich dekadent erschien. Das heißt also, wir haben es zu tun mit einem Verlust von Tradition und gleichzeitig einem Gefühl der großen Leere angesichts einer materialistisch gewordenen Kultur.
Nun gibt es ja da, wo es Verlierer gibt, meist auch Gewinner. Gibt es in der Zeit der verlorenen Generation dementsprechend auch literarische Werke über Gewinner, über vermeintliche und tatsächliche?
Die literarischen Werke der amerikanischen Moderne und des Modernismus hatten ein zweischneidiges Verhältnis zu der Dekadenz, die ich gerade schon angesprochen habe. Einerseits war materieller Wohlstand etwas, auf das man hinabblickte. Aber gleichzeitig hat natürlich in dieser Dekadenz auch die Moderne mit all ihren Reizen gefunkelt. Und wenn man sich ein Werk anguckt wie The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald, dann sieht man, dass hier eine Figur auch letztlich gefeiert wurde, der große Gatsby, der es eben versucht hatte, aus eigenen Mitteln zu großem Reichtum zu schaffen. Und da an dieser Stelle sieht man einen, der es zumindest schaffen möchte, zu den Gewinnern zu gehören. Am Ende schafft er es leider dann doch nicht, aber der Reiz des großen ökonomischen Wohlstands, der ist doch, was da absolut im Zentrum dieses Werks steht.
Nun war es mit dem ökonomischen Wohlstand für viele ja schlagartig 1929 vorbei, als der New Yorker Börsenkrach die Weltwirtschaftskrise auslöste. Eine hohe Arbeitslosigkeit war die Folge. Diese Jahre gehen unter dem Namen Große Depression in die Geschichte ein. Ein Begriff, der sowohl auf die wirtschaftliche Lage als auch auf die Gemütslage sich beziehen lässt. Wie depressiv ist denn die Literatur, die damals entsteht?
Ja, man kann sagen, dass die Literatur erstaunlich wenig depressiv ist. Was in den 30er Jahren in den USA passierte, war eine erstaunliche Entwicklung, denn es gab ein großes Konjunkturprogramm, das zum New Deal gehörte. Und dieses Konjunkturprogramm hatte das Ziel, die Landbevölkerung wieder aufzubauen. Und dieses Wiederaufbauprogramm hatte also auch eine moralische Seite. Das heißt, die Literatur der 30er Jahre wurde auch mit dem Ziel geschrieben, die Würde der Landbevölkerung wiederherzustellen. Insofern hatte diese Literatur eine sehr positive oder gar optimistische Seite, trotz der Darstellung der unglaublichen Armut zu der Zeit.
Diese Wirtschafts- und Sozialreformen des New Deals, ins Werk gesetzt von dem demokratischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt, wie Sie ja gerade erwähnt haben, die haben damals, so sagen das jedenfalls viele, den Grundstein gelegt für den amerikanischen Sozialstaat, der ja gerade heute mehr denn je der Kritik von republikanischer und rechter Seite ausgesetzt ist. Man denke nur an den Widerstand gegen die Krankenversicherung Obamacare. Welche Licht- und Schattenseiten von New Deal und Sozialstaat werden denn in der damaligen Literatur erkennbar?
Ich würde sagen, zu dieser Zeit ist zunächst mal der Sozialstaat etwas, das erst im Werden begriffen ist. Man kann von daher noch gar nicht unmittelbar davon sagen, dass es eine Reaktion auf den Sozialstaat schon gibt, die da verzeichnet würde in dieser Literatur. Es geht zunächst wirklich einmal darum, dieser schlagartig verarmten Bevölkerung zu helfen, ihr auf die Beine zu helfen und, wie gesagt, die moralische Verfasstheit der Landbevölkerung aufzubauen.
Professor Johannes Völz, Professor für Amerikastudien, Demokratie und Ästhetik am Institut für England- und Amerikastudien an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Die Schicksale der Landbevölkerung in den USA, die in den 30er Jahren schlagartig verarmte, wie es Professor Völz gerade beschrieben hat, diese Schicksale hat John Steinbeck 1939 in seinem Roman Früchte des Zorns geschildert. Infolge der großen Depression und einer Dürre, die sich über mehrere Jahre erstreckt hatte, ziehen Scharen hochverschuldeter Farmer aus der Dust Bowl, der Staubschüssel von Oklahoma und Arkansas, westwärts über die Route 66 nach Kalifornien. Und ihnen hat John Steinbeck ein literarisches Denkmal gesetzt.
An der Route 66 stehen die Buden für Würstchen und Hamburger, Al and Susie's Place, Carl's Lunch, Joe and Minnie, Will's Eats, Bretterbaracken. Zwei Benzinpumpen davor, eine Schwingtür, eine lange Theke, Schemel und eine Stange für die Füße. Neben der Tür drei Spielautomaten, in denen unter Glas der Reichtum zu sehen ist, den man für einen Nickel gewinnen kann. Und dann das Grammophon mit den wie Tortenböden aufgeschichteten Platten, bereit auf den Plattenteller zu fallen und Tanzmusik zu spielen. Tippitippitin, Thanks for the Memory, Bing Crosby, Benny Goodman. Am einen Ende der Theke ein Glaskasten, Hustenbonbons, Koffeinsulfat, genannt Schlaflos, Bonbons, Zigaretten, Rasierklingen, Aspirin, Bromoselters, Alka-Selters. Die Wände mit Plakaten dekoriert, badende Mädchen, Blondinen mit großen Brüsten und schlanken Hüften und Wachsgesichtern, in weißen Badeanzügen, eine Flasche Coca-Cola haltend und lächelnd. Siehst du, das kriegst du alles bei einem Coca-Cola dazu. Lange Theke, Pfeffer- und Salzstreuer, Mostrichtöpfe und Papierservietten, Bierhähne hinter der Theke und an der Rückwand die Kaffeemaschinen. Glänzend und dampfend, mit Glasröhren, die anzeigen, wie viel Kaffee noch darin ist. Und Kuchen unter Drahtgittern und Orangen in Pyramiden zu vieren. Und kleine Stapel von Post, Toasties, Cornflakes in Mustern aufgebaut. Und Sprüche auf Karten mit leuchtenden Glimmerbuchstaben. Kuchen wie bei Muttern. Kredit schafft Feinde. Wir wollen Freunde sein. Damen dürfen rauchen, aber Vorsicht mit den Zigarettenstummeln. Spar deiner Frau die Mühe und iss bei uns.
Ein Auszug aus John Steinbecks Roman Früchte des Zorns, erschienen 1939. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Aufstieg und Krise einer Weltmacht. Amerika erzählt. Die zweite Epoche in der Geschichte der USA, die wir im Spiegel amerikanischer Literatur betrachten wollen, ist die Zeit des Kalten Krieges, den sich die Weltmacht USA mit der Weltmacht Sowjetunion lieferte und der sich nicht nur außenpolitisch niederschlug, sondern auch im Inneren der USA. Zum äußeren Feindbild Sowjetunion gesellte sich das innere Feindbild Kommunist, kultiviert vom Senatsausschuss für unamerikanische Umtriebe unter Vorsitz des Senators Joseph McCarthy. Michael Marek erinnert uns.
Die üblichen Verdächtigen sucht und findet McCarthy im Regierungsapparat, in der Armee und in den Medien. Opfer seiner Politik des Verdachts sind Beamte und Politiker, vor allem aber Künstler, Journalisten und Intellektuelle.
Zehntausende wurden zwischen 1947 und 1954 in den Zeugenstand gezerrt, verloren ihre Existenz oder kamen ins Gefängnis. 1950 stellte der ehrgeizige Politiker über den Rundfunk eine ungeheuerliche Behauptung auf.
Er besitze eine Liste von 205 eingeschriebenen Kommunisten im Außenministerium. Zwar kann McCarthy nicht einen einzigen Kommunisten im State Department namentlich nennen, doch seine Anklagen werden ernst genommen. Er selbst wird immer populärer und einflussreicher.
Je weniger McCarthy in der Lage war, seine Verdächtigungen zu beweisen, umso absurdere Konspirationsvorwürfe schleuderte der Senator nach und nach gegen all diejenigen, die seinen Kreuzzug nicht für gut hießen.
McCarthy, Spitzname Red Hunter, wird von Politikern aus beiden großen Parteien unterstützt. Nach dem republikanischen Wahlsieg von 1952 setzt McCarthy seine Hexenjagd mit noch größerer Autorität fort. Die Zeitungen veröffentlichen seine Beschimpfungen in großer Aufmachung, ohne die gebührende Kritik.
Der bloße Verdacht der Unzuverlässigkeit reichte oft schon aus für die Entlassung aus dem öffentlichen Dienst. Sozialkritische Literatur wurde als unamerikanisch aus Bibliotheken entfernt. Der Begriff Kommunist wurde mit systematischer Ungenauigkeit verwendet, um praktisch jeden Menschen zu diffamieren, der Kritik an der US-amerikanischen Gesellschaft äußerte.
Selbst berühmte und geachtete Persönlichkeiten bilden keine Ausnahme. Robert Oppenheimer, Dean Acheson, Charlie Chaplin und Albert Einstein müssen sich vor dem Komitee verantworten.
Meine Erinnerungen an die Verhandlungen sind wie Erinnerungen an Gewalt. Die USA hatten die kleinste kommunistische Partei der Welt, aber das Land benahm sich, als stehe es am Rande einer blutigen Revolution,
schrieb Arthur Miller. Trotzdem suggerierte McCarthy, eine kommunistische Machtübernahme stünde kurz bevor.
Professor Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen, guten Abend.
Guten Abend.
Die Jagd auf Kommunisten in den USA in den 50er Jahren entstand aus einem Klima der Angst vor Kommunisten, aber sie erzeugte zugleich auch ein Klima der Angst, nämlich die Angst vor Verdächtigung und Denunziation. Spiegeln sich beide Ängste wieder in der Literatur des Kalten Krieges?
Das kann man so sagen. Beide spiegeln sich da auf jeden Fall wieder, weil der McCarthyismus, und man muss dazu auch sagen, es war natürlich nicht nur Senator McCarthy, der diese Anschuldigungen geäußert hat, sondern der stand nur an der Spitze einer Bewegung, die aber absolut mehrheitsfähig war damals in den USA, ist in vielfältiger Weise aufgenommen worden. Nicht nur in Hollywood-Filmen bei Alfred Hitchcock, wo wir das alle kennen, sondern eben auch ganz stark in der Literatur der 50er Jahre. Das geht von Salinger's The Catcher in the Rye bis zu Arthur Millers Hexenjagd und betrifft ganz, ganz viele weitere Texte, die irgendwo dazwischen liegen.
Wie gehen die Autoren dieser Texte um mit diesen Ängsten?
Das kommt darauf an. Es gibt natürlich durchaus populäre Autoren. Man kann da an den Kriminalautor Mickey Spillane denken, die diese Ängste fördern, die also wie ein großer Teil der amerikanischen Gesellschaft völlig überzeugt davon waren, dass es diese riesige kommunistische Verschwörung gab und die entsprechend solche Szenarien in der Literatur inszenieren. Es gibt dann natürlich auch schon in den 50er Jahren Autoren wie Miller, die sich dem Ganzen sehr kritisch gegenüber äußern, die also versuchen, im Grunde die psychologischen Grundlagen dieser Anschuldigungen bloßzulegen. Miller macht das ja, indem er dann eine Parallele zieht zwischen den Hexenprozessen von Salem 1692 und eben den Anschuldigungen McCarthys. Und später, wenn man dann in die 60er, 70er geht, gibt es durchaus Autoren, die dann zurückschauen, sehr kritisch auf diese Zeit. Da könnte man zum Beispiel denken an Robert Coover, dessen Roman The Public Burning von 1977 den Prozess gegen die Rosenbergs, denen man ja vorwarf, sie waren kommunistische Spione gewesen zu sein, kritisch aufarbeitet und harsche Kritik an McCarthy übt.
Dieser Senatsausschuss, den Senator McCarthy geleitet hat, der nimmt ja für sich in Anspruch, gegen unamerikanische Aktivitäten vorzugehen. Das könnte ja ein Anlass gewesen sein, sich mal Gedanken zu machen in der Literatur, was eigentlich amerikanisch und was unamerikanisch ist. Ist das geschehen in der amerikanischen Literatur damals?
Es ist sehr schwer, das zu verallgemeinern. Man muss wirklich sagen, dass die 50er Jahre insbesondere, wo dieser Ausschuss natürlich im Licht der Öffentlichkeit steht, so eine gewisse Übergangsphase der Literatur sind, wo die formellen Experimente der 40er vorbei sind, des Modernismus und der Postmodernismus noch gar nicht so richtig begonnen hat und wo natürlich sich in der Literatur auch so eine gewisse Krise widerspiegelt, die das Land nach dem Zweiten Weltkrieg generell erfasst hat. Es ist kein Zufall, dass im Grunde der typischste und wahrscheinlich der erfolgreichste und aussagekräftigste Roman über diese Zeit ein relativ banaler Roman ist von 56, nämlich Der Mann im grauen Flanellanzug, in dem es letztendlich darum geht, man kehrt aus dem Krieg heim, irgendwie ist alles nicht mehr so, wie es vorher war, die Frauen dürfen arbeiten und man kommt nicht mehr zurecht. Das ist natürlich ein Roman, der wie die ganze Literatur der Zeit komplett darüber reflektiert, was ist denn amerikanisch. Das Problem ist einfach, dass es in den 50ern keinen Konsens gibt darüber, was amerikanisch ist und was unamerikanisch ist. Wir verbinden diesen Konflikt eigentlich eher heutzutage mit den 60er Jahren, aber wir wissen mittlerweile, wenn man genauer hinschaut, das ist alles in den 50ern schon angelegt.
Wir haben jetzt hauptsächlich über den Kalten Krieg im Innern der USA gesprochen. Der eigentliche Kalte Krieg, über dessen amerikanische Literatur wir ja reden, spielt sich außerhalb der USA ab, zum Beispiel in Berlin während der Blockade von 1948 oder gerade auch in Kuba während der Kuba-Krise von 1962, als der Kalte Krieg heiß zu werden drohte. Welche Art von Literatur entsteht denn in diesem Kontext? Sind es vor allem Agentenromane?
Das sind zum einen Agentenromane, zum anderen haben wir dann natürlich in den 70ern und 80ern dann natürlich auch Romane, die auf diese Zeit zurückschauen. Wir können an manche Romane von Don DeLillo denken, zum Beispiel den Roman 7 Sekunden über die Kennedy-Ermordung, der natürlich auch die Kuba-Krise mitverhandelt und gerade auch den Widerstreit der Systeme, weil Lee Harvey Oswald im Roman, das wird ausführlich beschrieben, ja eben auch nach Russland geht und versucht also dort heimisch zu werden. Man muss allerdings sagen, dass diese großen Szenarien also in der Höhenkammliteratur gar nicht so eine große Rolle spielen, denn das ist wirklich eher so die Sache für Agenten-Thriller.
Das heißt, da hat die, so wie wir sie nennen würden, gehobene Literatur gar nicht so viel zu sagen oder möchte da gar nicht so viel zu sagen oder wie interpretieren Sie das?
Ich glaube, dass es wirklich der gehobenen Literatur dann viel mehr darum ging, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, wie was bedeutet das eigentlich, diesen Konflikt im Inneren zu haben? Was bedeutet es, die Frage, die Sie gestellt haben, was bedeutet es, amerikanisch zu sein? Weil dass man also in diesem Widerstreit der Systeme, das bot sich eben halt vor allem für Agentengeschichten an. Und in dem Moment, wo man sich vielleicht eher so nach außen orientiert, die Kultur eben auch in den 60er Jahren, ist es dann natürlich so, dass Vietnam dann ganz schnell ganz, ganz wichtig wird. Und das ist was, was dann ja in der Literatur auch extrem verhandelt und reflektiert wird.
Geben denn Autoren eine Antwort darauf, was in ihren Augen amerikanisch ist oder sein sollte?
Das ist natürlich wie immer ganz schwer zu generalisieren. Die einen Autoren, die eher vielleicht am konservativen Spektrum stehen, die propagieren natürlich den Antikommunismus. Andere Autoren, die das eher anders sehen, die wir eher links oder liberal einordnen würden, die würden eben natürlich gerade die Jagd auf Liberale oder Kommunisten, wie auch immer man das definiert, als unamerikanisch bezeichnen und den Protest gegen die eigene Regierung eben als amerikanisch darstellen.
Professor Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Vielen Dank. Kommen wir nochmal auf den Kalten Krieg im Innern der USA zurück, auf die Kommunistenjagd des Senators McCarthy, die ja vorhin schon im Beitrag von Michael Marek zum Beispiel als Hexenjagd bezeichnet wurde. Eine Anspielung auf die Hexenprozesse früherer Jahrhunderte, aber eben auch auf das Theaterstück Hexenjagd von Arthur Miller, das 1953 uraufgeführt wurde und das Professor Butter ja gerade auch erwähnt hat. Schon in den Regieanweisungen zur ersten Szene des ersten Aktes macht Arthur Miller klar, welche Atmosphäre er in und mit diesem Stück erzeugen will.
Zum Zeitpunkt dieser Geschichte war Paris Mitte 40. Der Geschichte nach führte er ein schlimmes Dasein und sehr wenig Gutes ist über ihn zu berichten. Er glaubte sich auf Schritt und Tritt verfolgt, trotz aller seiner Bemühungen, den Menschen und Gott zu gefallen. Er fühlte sich beleidigt, wenn in der Betstunde einer aufstand, um die Türe zu schließen, ohne vorher seine Erlaubnis einzuholen. Er war Witwer und hatte weder Interesse noch Verständnis für Kinder. Er betrachtete sie als junge Erwachsene, und es kam ihm bis zu dieser seltsamen Krise nie in den Sinn, so wenig wie den übrigen Einwohnern Salems, dass die Kinder nicht einzig dankbar dafür waren, wenn man ihnen erlaubte, aufrecht, mit gesenktem Blick und gestrafften Armen einherzugehen und zu schweigen, bis sie gefragt wurden. Sein Haus lag in der Stadt, die wir allerdings heute kaum als Dorf bezeichnen würden. Salem war vor kaum 40 Jahren entstanden. Für die europäische Welt bedeutete die gesamte Provinz ein von fanatischen Sektierern bevölkertes Grenzgebiet, das immerhin Erzeugnisse von allmählich steigender Menge und Güte ausführte. Über ihre Lebensweise ist nichts Tatsächliches bekannt. Sie hatten keine Schriftsteller, und hätten niemand die Lektüre eines Romans erlaubt, wäre so etwas vorhanden gewesen. Sie feierten keine Weihnachten, und ein Feiertag von der Arbeit bedeutete einzig verstärkte Sammlung aufs Gebet.
So beschreibt der amerikanische Dramatiker Arthur Miller in seinem Stück Hexenjagd ein Klima, wie es nicht nur Ende des 17. Jahrhunderts herrschte zu der Zeit, in der das Stück spielt, sondern auch in den 1950er Jahren in der US-amerikanischen Gesellschaft, als ein Ausschuss des Senats gegen Kommunisten vorging, wegen angeblicher unamerikanischer Umtriebe. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über amerikanische Literatur als Spiegel politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen in den USA. Der vielleicht tiefste und heftigste Riss, der jemals durch die US-amerikanische Gesellschaft gegangen ist und sie zu einem großen Teil immer noch spaltet, entstand durch die Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung. Auch 100 Jahre nach Aufhebung der Sklaverei galten in den frühen 1960ern in vielen Staaten der USA immer noch Gesetze, die eine Rassentrennung festschrieben. Im Bürgerrechtsgesetz von 1964, der sogenannten Civil Rights Act, hat der damalige Präsident Lyndon B. Johnson die Rassentrennung in den USA für illegal erklärt. Was dringend notwendig, aber bei weitem nicht hinreichend war. Unser USA-Korrespondent Andreas Horchler blickt zurück.
Lyndon B. Johnson war der einzige Präsident, der in einem Flugzeug vereidigt wurde. Unterwegs von Dallas nach Washington nach dem Attentat auf Präsident Kennedy im November 1963. Er wusste am 2. Juli 1964, seine Unterschrift unter die Bürgerrechtsgesetze ist ein Meilenstein in einer unseligen Geschichte von Missbrauch, Unterdrückung und Doppelmoral.
My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964.
Die Gründerväter hatten am 4. Juli 1776 in ihrer Unabhängigkeitserklärung geschrieben: Für uns sind diese Wahrheiten selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten wie Leben, Freiheit und das Streben nach Glück ausgestattet sind.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, Liberty and the pursuit of happiness.
Eine Lügengeschichte, denn die schönen Worte galten nicht für die 4 Millionen schwarzen Amerikaner, die 1865 in Amerika lebten und Sklaven waren. Die nach dem Bürgerkrieg im Jim Crow-Zeitalter, das ein Bild des fröhlichen, genügsamen, einfältigen Schwarzen malte, Handlanger wurden, Lohnbauern, später Industriearbeiter. Separate but equal, schwarz und weiß sind getrennt, aber gleichberechtigt, hieß die Formel des Nebeneinanderherlebens bis in die 1960er Jahre. Und heute? Ein Viertel aller schwarzen Familien wurden im Jahr 2011 von der amerikanischen Volkszählungsbehörde als arm eingestuft. Der Landesschnitt liegt bei einer von 10 Familien. Bei der Hälfte der Afroamerikaner endet die Bildung spätestens mit dem Highschool-Abschluss. Fast ein Fünftel erreicht diesen Schulabschluss nicht. Ähnliche Daten erheben die Demografen beim amerikanischen Census Bureau für andere Minderheiten, die Mitte des 21. Jahrhunderts die Mehrheit sein werden. Hispanics, Afroamerikaner und aus Asien stammende Einwanderer werden dann zusammen mit der kleinen Gruppe der Indianer die Mehrheit in den USA repräsentieren. Die Mission der Bürgerrechtler ist auch in dieser Hinsicht noch lange nicht erfüllt, finden Bürger in Washington.
We're still working on it.
Selbst die ganz jungen Amerikaner wissen von der Bürgerrechtsbewegung, vom Marsch auf Washington, von Kings Traum und den Gleichstellungsgesetzen von Lyndon B. Johnson. Nadas Iops Familie stammt aus Afrika. Die 14-Jährige erstaunt ihren Vater mit ihren Kenntnissen.
Hände halten, schwarze und weiße Kinder, die Hände halten, das ist wahr geworden. So weit sind wir schon gekommen. Aber wir haben noch einen Weg, einen kleinen Weg vor uns. Die Rassentrennung ist aufgehoben. Wir haben einen schwarzen Präsidenten. Es gibt immer noch Rassismus im ganzen Land, also haben wir noch einen Weg vor uns. Das ist enttäuschend, aber mit der Zeit werden wir das Ziel erreichen.
It's disappointing, but you know, it's time will get us there.
Ein Hauch, aber wirklich nur ein Hauch von Zuversicht, und das mehr als 50 Jahre, nachdem die Rassentrennung in den USA per Gesetz für illegal erklärt worden ist. Das war 1964. Professor Carmen Birkle, Amerikanistin an der Philipps-Universität in Marburg. Guten Abend.
Guten Abend.
War der Kampf gegen die Rassentrennung, der Kampf der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren auch die Geburtsstunde der afroamerikanischen Literatur in den USA?
Also so würde ich das nicht ganz sehen, denn es hat ja schon im 19. Jahrhundert auch afroamerikanische Literatur gegeben, wenn man sich alleine die Sklavenerzählung, also Slave Narratives anschaut, später dann auch im frühen 20. Jahrhundert, in den 1910, 1920er Jahren die Literatur der Harlem Renaissance und dann auch in den 40er, 50er Jahren Autoren wie Richard Wright und Ralph Ellison. Aber es ist schon richtig, dass gerade in den 50er Jahren auch sehr viele Konflikte aufgegriffen wurden in der amerikanischen Literatur von afroamerikanischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen, wie zum Beispiel Lorraine Hansberry in ihrem Theaterstück A Raisin in the Sun.
Die Angehörigen der afroamerikanischen Bevölkerung sind ja durchaus unterschiedlich umgegangen mit ihrer Situation, haben sich auf sehr unterschiedliche Weise gegen die Rassentrennung gewehrt, auch in unterschiedlicher Intensität. Spiegelt sich das auch wieder in der Literatur der damaligen Zeit?
Ich denke, gerade in dem Beispiel, was ich genannt habe, Lorraine Hansberry's A Raisin in the Sun, zeigt sich sehr schön, dass es sowohl konfliktbereite afroamerikanische Gruppen gab, als auch eher pazifistische, also eher auf gewaltlose Interessen ausgelegt. Und das spiegelt sich gerade in diesem Theaterstück in der Idee, dass eine schwarze Familie in einen weißen Ort ziehen möchte und von denen dort eben abgelehnt wird und nicht gewollt wird. Und das wird eben unterschiedlich ausgetragen, zum Teil eben durch Gewalt, zum Teil aber auch durch Diskussion und durch die Ideen, die ausgehandelt werden, eben mit der weißen Gesellschaft dort.
Mit der Rassentrennung in den USA und mit dem Versuch, sie zu überwinden, haben sich nicht nur afroamerikanische Autoren auseinandergesetzt. Wie unterscheidet sich denn davon die Art und Weise, in der, ich sag mal, weiße Autoren das tun?
Das Interessante ist, dass gerade dann in den 60er Jahren weiße und schwarze Frauen sich zusammengeschlossen haben, weil sie festgestellt haben, dass sie ein gemeinsames Interesse haben, nämlich die Unterdrückung der Frau. Und dass eben dort dann schwarze Frauen wie Audre Lorde, die sowohl in Gedichten als auch Essays und später in ihrer Autobiografie argumentiert hat, dass sie eben nicht nur schwarz ist, sondern eben auch Frau, Mutter, Schriftstellerin und so weiter. Und das hat sie zusammengeführt mit anderen weißen Feministinnen dann, wie zum Beispiel Adrienne Rich, die genau dieselben Unterdrückungsmechanismen dann auch in ihrer eigenen weißen Kultur gesehen hat und dadurch halt gewisse Beziehungen hergestellt wurden. Also dass gerade in den 60er Jahren dann so eine Art Intersektionalitätsdebatte entstanden ist, wo vor allem die Frauen festgestellt haben, wir haben sehr vieles gemeinsam.
Mit welchen Argumenten und mit welcher Richtung wird diese Debatte dann ausgetragen?
Es wird vor allem eben gegen die Unterdrückung der schwarzen Frau zunächst mal, gegen die Unterdrückung der weißen Frauen. Die schwarzen Frauen argumentieren, dass sie ja auf der untersten Stufe der amerikanischen Gesellschaft stehen, weil sie nicht nur von weißen Männern und weißen Frauen sozusagen unterdrückt werden, sondern eben auch von den eigenen schwarzen Männern unterdrückt werden. Während Adrienne Rich zum Beispiel, auch Audre Lorde, eben auch auf die Unterdrückung unterschiedlicher Geschlechter zum Beispiel hinweisen oder auch auf das Lesbischsein oder Schwulsein. Das wird eben auch thematisiert in diesen Gedichten vor allem dann oder Essays. Adrienne Rich argumentiert zum Beispiel in einem Essay, der Writing as Revision heißt, also zielt auf ein Wiederanschauen amerikanischer Geschichte, amerikanischer Kultur mit einer anderen Perspektive. Und das scheint sich in den 60er Jahren ganz stark zu entwickeln, ein neuer Blick auf die Vergangenheit.
Das hätte ja auch durchaus dazu führen können, dass sich diese verschiedenen Bewegungen, also für die afroamerikanische Bevölkerung und für die Frauen auf der anderen Seite, dass sich das gegenseitig ein bisschen im Weg steht, dass da das eine gegen das andere ausgespielt wird. Aber offensichtlich funktioniert dieser Schulterschluss, den Sie geschildert haben, durchweg, oder?
Also es funktioniert bis zum gewissen Grad. Es ist nicht so, dass es alles ganz problemlos über die Bühne ging. Da gab es sehr viele Diskussionen, es gab auch sehr viele gegenseitige Vorwürfe, dass eben vor allem dann am Anfang die weißen Frauen geglaubt haben, wir sind alle Frauen, wir haben das alles gemeinsam und können gemeinsam agieren. Die schwarzen Frauen haben dann wiederum argumentiert, das ist schon richtig, wir sind alle Frauen, aber wir haben andere Probleme noch zusätzlich. Also das war nicht ganz konfliktfrei, aber durch das Austragen dieser Konflikte ist man zumindest in die Diskussion eingestiegen, sodass man sich gegenseitig wahrgenommen hat und dann späterhin, also in den 70er, 80er Jahren, durchaus gemeinsame Bewegungen organisiert hat. Wenn ich an Audre Lorde denke, die in der Berliner feministischen Szene sehr bekannt, sehr beliebt war, sie war sehr oft in Berlin, hat gemeinsam mit anderen Frauen dort sowohl politisch agiert als auch Lesungen abgehalten. Also durch bestimmte Persönlichkeiten gab es diesen Schulterschluss dann schon.
Gerade in diesen beiden Amtszeiten des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama ist ja die Aufmerksamkeit immer wieder sehr stark darauf gelenkt worden durch aktuelle Ereignisse, dass die Rassentrennung noch längst nicht überwunden ist, in vielen Köpfen zumal. Spiegelt sich das auch in der heutigen Literatur wieder, dass die nochmal dieses Thema speziell in den Blick nimmt?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh zu sagen. Wir sind jetzt gerade mal in der zweiten Amtszeit des Präsidenten Barack Obama. Es wird zum Teil aufgegriffen in der politischen Diskussion, aber es wird noch nicht so sehr in der Literatur aufgegriffen. Ich denke, wir müssen da warten, bis Barack Obama nicht mehr Präsident ist, um das dann auch literarisch verarbeitet zu sehen.
Professor Carmen Birkle, Amerikanistin an der Philipps-Universität in Marburg. Vielen Dank. 1969, am Ende dieses besonders bewegten Jahrzehnts in den USA, des Jahrzehnts heftiger gesellschaftlicher Konflikte und beginnender Umbrüche, hat Philip Roth seinen Roman Portnoys Beschwerden veröffentlicht. Der Roman erzählt von der Jugend des Titelhelden in einer jüdisch-amerikanischen Familie und davon, wie er mit seiner erwachenden Sexualität zu kämpfen hat.
Ich wühle in der schmutzigen Wäsche der letzten Woche und stoße auf einen getragenen Büstenhalter meiner Schwester. Ich hänge das eine Schulterband über die Klinke der Badezimmertür und das andere über den Knauf des Wandschranks. Ein Popanz zur Erzeugung weiterer Träume. Oh, los, Big Boy, hau rein, bis nur noch heißer roter Matsch übrig bleibt. So drängen mich die kleinen Mulden von Hannas Büstenhalter, als eine zusammengerollte Zeitung an die Tür schlägt, was mich samt meiner arbeitenden Hand von der Klosettbrille hochreißt.
»Mach schon, andere wollen schließlich auch mal drauf, hörst du?« sagt mein Vater. »Seit einer Woche habe ich keinen Stuhlgang gehabt.«
Ich gewinne mein Gleichgewicht zurück, indem ich, wofür ich eine Begabung habe, lauthals den Gekränkten spiele.
»Ich hab entsetzlichen Durchfall. Bedeutet denn das in diesem Haus niemandem etwas?«
Und nehme unterdessen meine Tätigkeit wieder auf, sogar in beschleunigtem Tempo, da mein verkrebstes Glied, wie durch ein Wunder, von tief innen her erneut zu zucken beginnt.
Ein Auszug aus dem Roman Portnoys Beschwerden von Philip Roth, erschienen 1969. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Aufstieg und Krise einer Weltmacht, Amerika erzählt. So haben wir diesen Tag genannt, in dessen Verlauf wir amerikanische Geschichte im Spiegel amerikanischer Literatur betrachten. Der ohne Zweifel erschütterndste Moment in der jüngeren amerikanischen Geschichte, vielleicht sogar in der amerikanischen Geschichte überhaupt, war der 11. September 2001, die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York und auf das Pentagon in Washington. Anschläge, die der damalige Präsident George W. Bush kurz darauf mit diesen Worten kommentierte.
Diese Taten des Massenmords sollten unsere Nation ins Chaos treiben und zum Rückzug zwingen, aber sie sind gescheitert. Unser Land ist stark. Ein großartiges Volk wurde dazu gebracht, eine großartige Nation zu verteidigen. Terroristische Angriffe können die Fundamente unserer größten Gebäude erschüttern, doch sie können die Fundamente Amerikas nicht berühren. Diese Taten zertrümmern Stahl, aber sie können den Stahl der amerikanischen Entschlossenheit nicht biegen. Amerika wurde zum Ziel dieser Angriffe, weil wir das hellste Leuchtfeuer für Freiheit und Chancen der Welt sind. Und niemand wird dieses Licht davon abhalten zu leuchten. Amerika hat vielen Feinden widerstanden und wird auch dieses Mal bestehen. Wir werden diesen Tag niemals vergessen. Aber wir schreiten voran mit der Verteidigung der Freiheit und allem Guten und Gerechten in der Welt.
God bless America.
Die Rede des damaligen US-Präsidenten George W. Bush am 11. September 2001 an 9/11, wie dieser Tag in den USA und inzwischen auch außerhalb der USA genannt wird. Professor Birgit Davis, geschäftsführende Direktorin des Seminars für Anglistik und Amerikanistik der Universität Flensburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
9/11 ist ein Trauma für viele Menschen ganz persönlich, die selbst überlebt oder Angehörige verloren haben, aber auch für die USA als Nation. Sich einem Trauma auch nur zu stellen, braucht bei vielen Menschen Zeit, bei Nationen sicher auch. Wie lange hat es denn gedauert, bis amerikanische Autoren angefangen haben, dieses Trauma literarisch zu verarbeiten?
Ja, tatsächlich gar nicht so lange, wie man denkt. Es hat zu Anfang sehr, sehr viele dokumentarische, autobiografische und persönliche Reaktionen gegeben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Das ging dann aber sehr schnell über, so in den ersten 2 bis 3 Jahren, in tatsächlich Romane als Antwort auf 9/11. So im Jahr 2004, 2005 sind dann richtig viele erschienen. Romane, die sich mit 9/11 auseinandersetzen.
Auf welche unterschiedlichen Weisen, unter welchen Gesichtspunkten haben sich Autoren denn bisher mit diesen Anschlägen und mit ihren Folgen beschäftigt?
Oh, da gibt's ein ganz weites Spektrum. Es sind insgesamt über 180 Romane erschienen von US-amerikanischen Autorinnen und Autoren, die die Anschläge zum Thema haben, entweder als Teil des Schauplatzes oder auch tatsächlich voll umfänglich dieses ganze Ereignis. Und da gibt es das ganze breite Spektrum von verschiedenen Stilen, von verschiedenen Themen. Es gibt politische Auseinandersetzungen natürlich mit den innen- und außenpolitischen Konsequenzen der Anschläge. Es gibt Familienromane, es gibt Krimis, es gibt auch Satiren und ästhetische Experimente. Also es ist im Prinzip nichts, was nicht gemacht wurde mit diesem Thema.
Spürt man bei dem einen oder anderen Autor, bei der einen oder anderen Autorin auch vielleicht eine Scheu, sich diesem Thema überhaupt literarisch anzunähern? Denn ein solches Ereignis, das hat ja keiner von uns jemals in dieser Größenordnung erlebt. Das schafft ja völlig neue Maßstäbe.
Ja, das ist richtig. Also gerade Don DeLillo hat sehr früh geantwortet. Er hat in den ersten 4 Wochen einen Aufsatz geschrieben, der im New Yorker veröffentlicht wurde, zu dieser Aufgabe, der sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller nun stellen müssen. Und er sagte auch, also es ist unsere Aufgabe als Schriftsteller, da was dazu zu sagen. Wir müssen uns dazu äußern, aber es ist auch genauso schwierig, weil man natürlich die Bilder, mit denen der Terrorismus gearbeitet hat, nicht reproduzieren darf. Man muss sie gleichzeitig kritisch reflektieren. Und das ist eine Aufgabe, die nicht ganz einfach war. Da es eben, wie Sie sagen, auch um ein Ereignis ging, das man so noch nie gesehen hat.
Bemerkenswert ist ja, dass die literarische Beschäftigung mit 9/11 ja auch aus jüngster Zeit noch herrührt, dass sie offenbar immer noch weitergeht. Es ist offenbar noch längst nicht alles gesagt zu diesem Thema. Was ist es denn, was vielleicht erst jetzt in den letzten Jahren in jüngster Zeit gesagt werden konnte und vorher nicht?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also vor allem ist es natürlich sehr spannend, dass es kein Ende gibt, dieses 9/11-Romans. Es geht immer weiter. Und mein Eindruck ist, dass die Bewegung hingeht zu eher transnationalen Linien der Gedankenführung. Also dass man nicht mehr nur dieses nationale Trauma in den Vordergrund stellt und dieses unmittelbar amerikanische, sondern dass man sich auf schriftstellerischer Ebene mit den Fragen auseinandersetzt, die global eine Relevanz haben. Also was bedeutet das zum Beispiel für Afghanistan? Was bedeutet das für den Nahen Osten? Was bedeutet das für Europa? Und diese Fragen sind, glaube ich, erst in den letzten Jahren deutlicher nach vorne gerückt.
Das heißt, da spielt genau der Gedanke eine Rolle, den wir ja auch im Titel unserer Sendung thematisiert haben. Wir haben die Sendung ja genannt Aufstieg und Krise einer Weltmacht. Das spielt also offenbar in der 9/11-Literatur der Gedanke durchaus eine Rolle, dass die USA durch diesen Anschlag auch als Weltmacht erschüttert worden sind und als Weltmacht jetzt wieder Stärke zurückgewinnen wollen?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass generell Literatur immer einen sehr, sehr bedeutenden Beitrag zum kulturellen Gedächtnis leistet, egal welche historischen Ereignisse das sind. Und da ist natürlich dieser kritische Aspekt besonders vordergründig. Es gibt aber, das muss man sagen, auch sehr viele Romane, die sehr konservativ sind, also die religiös fundamentalistisch begründet sind und die aus 9/11 Erlösungserzählungen machen. Also es wird auch durchaus literarisch versucht, so eine Gegenerzählung aufzubauen. Make America Great Again. Und das steht, glaube ich, so relativ quantitativ gesehen relativ gleichberechtigt nebeneinander.
Professor Birgit Davis, geschäftsführende Direktorin des Seminars für Anglistik und Amerikanistik an der Universität Flensburg. Vielen Dank. Falling Man, so heißt der Roman, den der New Yorker Schriftsteller Don DeLillo über 9/11 geschrieben hat. Professor Davis hat ihn ja vorhin in unserem Gespräch erwähnt, diesen Autor. Der Roman Falling Man schildert die Geschichte eines Mannes, der sich am 11. September aus dem Nordturm des World Trade Centers retten kann.
Er ging nordwärts durch Trümmer und Schlamm und Menschen rannten an ihm vorbei, hielten sich Handtücher ans Gesicht oder Jacken über den Kopf. Sie hatten Taschentücher auf den Mund gepresst, sie hatten Schuhe in den Händen. Eine Frau mit einem Schuh in jeder Hand rannten an ihm vorbei. Sie rannten und fielen, einige von ihnen, verwirrt und unbeholfen. Überall kamen Trümmerbrocken herunter und Menschen suchten unter Autos Schutz. Das Röhren hing immer noch in der Luft, das Bersten und Rumpeln des Einsturzes. Das war jetzt die Welt. Qualm und Asche kamen die Straße entlang gewalzt und um die Ecken, stoben um die Ecken, seismische Qualmfluten und vorbeizischendes Schreibpapier, Normblätter mit scharfen Kanten, vorbeistreichend, peitschend, anderweltliche Dinge im Sarg dieses Morgens. Er ging an einem Breakfast-Special-Schild vorbei und sie kamen rennend auf ihn zu. Rennende Cops und Wachmänner, die Hände fest auf die Pistolengriffe gepresst, damit die Waffen stecken blieben. Auch das war die Welt. An Fenstern in 300 Meter Höhe Gestalten, die in den leeren Raum fielen. Und der Gestank von brennendem Kerosin und das stetige Gellen von Sirenen in der Luft.
Der 11. September 2001, so wie ihn der Schriftsteller Don DeLillo schildert in seinem Roman Falling Man. Nun haben wir in dieser Sendung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einige wichtige Epochen der amerikanischen Geschichte der letzten 100 Jahre Revue passieren lassen, und zwar im Spiegel der Literatur. Große Depression und New Deal in den 30ern, Kalter Krieg und Kommunistenhysterie in den 50ern, die Bürgerrechtsproblematik seit den 60ern und zuletzt den Schock nach 9/11. Aufstieg und Krise einer Weltmacht. Amerika erzählt, so heißt dieser Tag in HR2 Kultur, während die Präsidentschaftswahl in den USA voll im Gange, aber noch nicht entschieden ist. Dr. Kurt Knöpfer, Amerikanist am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Alle diese Ereignisse und Entwicklungen, die ich erwähnt habe und noch einiges mehr, gehört im weitesten Sinne zur Vorgeschichte des Wahlkampfs, den wir in den letzten Wochen und Monaten als Beobachter von hier aus erlebt haben in den USA. Wenn Sie auf diesen Wahlkampf zurückschauen, welche historischen Entwicklungen, die die USA in den vergangenen Jahrzehnten durchlaufen haben, spiegeln sich denn für Sie in diesem Wahlkampf wider?
Ja, zuerst ist es vielleicht wichtig zu betonen, dass wir Politikwissenschaftler doch auch schon relativ überrascht sind über diesen Wahlkampf, der alles andere als normal abgelaufen ist. Und dementsprechend sind viele Trendlinien mit Donald Trump und jetzt im letzten Jahr im Prinzip auch gebrochen worden. Ich würde allerdings sagen, dass man schon, wenn man zurückguckt, einige Kontinuitäten aufweisen kann, die vielleicht Trump dann doch nicht ganz so überraschend wirken lassen, wie er es manchmal vielleicht tut.
Welche Kontinuitäten sind das?
Also wenn man sich mal zurück in die 50er Jahre etwa zurückdenkt an einen Mann, der hieß Richard Hofstadter, der geschrieben hat über den paranoiden Stil in der amerikanischen Politik und Gesellschaft und auch über den Anti-Intellektualismus in den Vereinigten Staaten, dann sind, glaube ich, in diesem Wahlkampf viele der Dinge, die er damals aufgezeigt hat, immer noch präsent. Gleichzeitig sehen wir es jetzt in dieser Medienschlacht, mit der wir es ja zu tun haben, sehen wir einige Dynamiken, die wir seit den 90er Jahren verstärkt beobachten können. Seitdem im Prinzip der Medienmarkt zunehmend fragmentiert und segmentiert wurde in verschiedene Einzelangebote. Also ob man jetzt beispielsweise einen konservativen Sender hat oder eben die New York Times, dass sich da ganz unterschiedliche Diskurse bilden, die oft auch aneinander vorbeireden.
Also die Art und Weise, Wahlkampf zu machen, dafür ist der Grund gelegt worden. Seit den 90er Jahren haben Sie gesagt, wie ist das denn inhaltlich bei den Fragen, um die es in diesem Wahlkampf gegangen ist? Ist da in früheren Jahren und Jahrzehnten schon der Grund gelegt worden für diese Auseinandersetzungen, die jetzt mit einer solchen Heftigkeit geführt werden?
Ich glaube, das Bezeichnende an diesem Wahlkampf jetzt war, dass er wahnsinnig lang war, wahnsinnig intensiv und gleichzeitig aber auch wahnsinnig inhaltslos. Also, dass ich mir wirklich schwer tue, jetzt die Hauptthemen zu benennen, um die es eigentlich ging, oder die wirklichen Positionen aufzuzeigen. Und ich glaube, da kann man eventuell ablesen, dass die einzelnen Kandidaten immer zu quasi ihrem Publikum gesprochen haben, über ihre bevorzugten Medienkanäle, dass man teilweise in den Debatten auch, wo dann ja ein Publikum einschaltet, das über den eigenen Wählerkreis hinausgeht, teilweise, wenn Donald Trump etwas sprach, gar nicht verstanden hat, als jetzt in Anführungsstrichen normaler Zuschauer, wovon überhaupt die Rede ist. Und man das erst entschlüsseln kann, wenn man ein Stück weit betrachtet, welches Publikum er da anspricht und welche Medien die konsumieren, welches Kulturgut und so weiter.
Das heißt, in diesem Wahlkampf ist es eigentlich nicht um Politik gegangen und das, was da politisch auf uns zukommt, je nachdem, wie diese Wahl ausgehen wird, das werden wir dann im Grunde erst richtig erleben?
Also klar, es ging natürlich um Politik. Das ist auch ein Aspekt der Politik. Auch diese Schlammschlacht ist leider Politik. Ich glaube, politische Inhalte waren eher Mangelware. Und daran zeigt sich, dass eben dieses Positionieren, dieses strategische quasi den Gegner ausstechen, eine Punchline landen, möglichst in knappen Sätzen, in so Soundbites zu sprechen und möglichst effizient im Prinzip Angriffe zu landen, ja, das ist nicht gerade förderlich für einen intellektuellen Diskurs oder für irgendwie einen Austausch über Ideen und Lösungsansätze, den die Welt vielleicht braucht im Moment.
Viele Beobachter sagen, dieser Wahlkampf ist nicht nur ein Wahlkampf gewesen, der nach der Wahl dann vorbei und irgendwann weitgehend vergessen ist, sondern dieser Wahlkampf hat eine Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft nicht nur deutlich gemacht, sondern auch nochmal vertieft. Und dieser Prozess werde nach der Wahl womöglich weitergehen. Hat in Ihren Augen mit diesem Wahlkampf eine neue Epoche in den USA begonnen, eine neue Epoche politischer Kultur oder Unkultur?
Ja, normalerweise muss man da sehr vorsichtig sein. Ich befürchte allerdings, in diesem Fall ist das wirklich so. Also mit solchen Aussagen tut man sich eigentlich schwer, aber wir sehen jetzt, es wurden wirklich Linien überschritten, es wurden Präzedenzfälle gesetzt. Auch wenn Donald Trump in dieser Wahl nicht gewinnen wird, dann werden wir trotzdem eine Wählerschaft haben, die sich, wenn auch in der Minderheit, immerhin mit Rückendeckung jetzt wähnt, mit ihren Positionen. Es wurden Sachen gesagt, die kann man nicht mehr zurücknehmen. Die sind jetzt im öffentlichen Diskurs von einem Präsidentschaftskandidaten gesagt worden. Es sind Ideen entstanden, die nun weiter debattiert werden. Und das ist möglicherweise noch in Zukunft schädlich für den demokratischen Diskurs.
Wir haben unsere Zeitreise in dieser Sendung begonnen mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. In jener Zeit war in Frankreich Georges Clemenceau Premierminister, der Mann, der die Geschichte der USA mal in einem Bonmot oder vielleicht besser in einem Malmot beschrieben hat, nämlich als die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz ohne Umweg über die Kultur. Dass wir den USA die Kultur nicht absprechen können, ist in dieser Sendung sehr deutlich klar geworden. Aber haben wir es spätestens im Laufe des zurückliegenden Wahlkampfs mit einer Dekadenz oder gar mit einer neuen Barbarei in den USA zu tun bekommen?
Ja, auch das ist Kultur. Auch Streit ist Kultur. Und auch wahrgenommene Tiefpunkte sind natürlich Teil der Kultur. Es ist natürlich ein bisschen elitär, irgendwie zu behaupten, dass die Kultur nur die großen Denker und Dichter wären. Das überlasse ich den Kollegen, ob sie sich da irgendwie ein Urteil bilden wollen.
Aber für die politische Kultur der USA geben Sie trotz dieses Wahlkampfs die Hoffnung noch nicht auf, entnehme ich daraus.
Nein, also wir kriegen auch ein bisschen ein Zerrbild natürlich. Also es ist wahr, dass der Wahlkampf, also alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt. Aber es ist natürlich auch wahr, dass in den USA eine wahnsinnige Dynamik gerade unterwegs ist, dass wahnsinnig viele Leute wählen gehen, auch wenn die Wahlbeteiligung vielleicht deutlich niedriger ist als in Europa in der Regel. Aber Leute treffen sich, Leute debattieren untereinander. Es gibt auch noch andere Kandidaten, es gibt den Senat und das House of Representatives. Und da wird debattiert, da wird über Inhalte gesprochen und so weiter. Das zeigt sich nur eventuell im medialen Diskurs jetzt nicht so sehr. Das heißt, wir dürfen auch nicht alles jetzt, was wir auf den flickernden Bildschirm sehen, irgendwie mit den wahren Wählerschaften irgendwie verwechseln.
Dr. Kurt Knüpfer, Amerikanist am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur, der Tag während der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Der nächste Tag in HR2 Kultur in ziemlich genau 23 Stunden wird dann der Tag danach sein. Aber solange wir den Ausgang der Wahl noch nicht kennen, nehmen wir nochmal Zuflucht zur Literatur. Und zwar zum Literatur-Nobelpreisträger dieses Jahres, der ein Amerikaner ist und zugleich der erste Musiker unter den Literatur-Nobelpreisträgern. Ein Beweis für jene Wahrheit, die in der amerikanischen Geschichte immer wieder gegolten hat und die wir jetzt gesungen hören von Bob Dylan. The times, they're changing. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are